Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten. Deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Manchmal entscheidet nicht der lauteste Beitrag über den Erfolg eines Gesprächs, sondern die Person, die den Raum hält, die Struktur gibt, die Stimmen verbindet und die dafür sorgt, dass echte Ergebnisse entstehen. Mein heutiger Gesprächspartner weiß genau, wie das geht. Frank Schmidt ist Moderator, Sparringspartner für Führungskräfte und seit vielen Jahren in komplexen Unternehmenskontexten unterwegs. Mit seinem technischen Hintergrund, viel, viel Praxiserfahrung und einem feinen Gespür für Dynamiken begleitet er Gruppen durch Diskussionen, Entscheidungen und auch Veränderungsprozesse. Wir sprechen heute darüber, was professionelle Moderation heute wirklich bedeutet, warum Präsenz mehr ist als Bühnenwirkung und wie man auch in anspruchsvollen Runden Klarheit schafft, ohne dominant zu sein. Ganz herzlich willkommen bei Präsenz ohne Rampenlichtmoderation als Machtfaktor. Und ich habe einen mächtigen Moderator im Studio. Hallo, lieber Frank Schmidt. Schön, dass du heute Zeit hast für uns. Das freut mich sehr.
Hallo Silvia, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Na klar. Du, sag mal, also wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Ja, wir haben einen gemeinsamen Auftraggeber auch und moderieren da auch Netzwerkgruppen. Du bist aber vor allen Dingen auch Moderator für Bühnenevents und so weiter. Da werden wir überhaupt noch sprechen. Das finde ich ja sehr spannend. Sag mal, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Moderation gekommen?
Ja, so, wie sagt man so, wie das Kind zum, wie sagt man, da gibt es so einen Spruch dafür, ne?
Das, Jungfrau zum Kind.
Die Jungfrau zum Kind, andersrum. Wie das Kind zur Jungfrau ist auch sehr angenehm.
Geht auch, ja.
Genau. Wenn ich so zurückschaue, also Moderatoren im klassischen Sinne, so wie man sie aus dem Fernsehen kennt, so der Frank Elstner, Thomas Gottschalk, das fand ich immer schon als Kind, als Jugendlicher toll, weil die was geschaffen haben, was aus meiner Sicht sehr viel mit Moderation zu tun hat. Sie waren zwar irgendwo immer präsent, aber sie haben sich nie in den Vordergrund gestellt, ne? Und trotzdem haben sie extrem viel dazu beigetragen, durch ihre Art, durch ihre Fragen, durch ihre Natur und Persönlichkeit, dass ihre Sendungen so erfolgreich wurden, wie sie dann waren. Und ich weiß nicht, ob sich das weiter vorangetragen hat in mir, aber im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn. Ich bin ja auch nicht als Moderator angefangen. Also ich habe ein klassisches Maschinenbaustudium. Also ich bin Ingenieur von Hause aus, bin dann in die Industrie gegangen, war lange Führungskraft in unterschiedlichen Positionen. Und im Bereich der Führung ist Moderation ein immer wichtigeres Thema aus meiner Sicht. Und ich habe das auch in meiner damaligen beruflichen Arbeit schon gemerkt, dass das ganze Thema der Moderation, Gruppen zu führen, sich auch ein Stück weit, was als Führungskraft manchmal nicht so einfach ist, sich ein bisschen zurückzunehmen, das in der Moderation einzubringen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, damals war ich da noch nicht professionell, aber ich habe mir dann ein paar Dinge abgeguckt. Ich habe natürlich auch andere Moderatoren mal eingeladen, um eine externe Sicht zu haben. Und das fand ich super spannend. Das hat mich immer fasziniert, dass man wenn man mit der Gruppe, wenn den richtigen Raum, wie man so schon sagt, kreiert und den richtigen Mitteln, unheimliche Wirkung erzeugen kann. Mhm. Und zwar nicht auf Teufel komm raus, nicht auf Direktive, nicht auf unbedingt laut, sondern auch manchmal auf sehr subtilen Wege. Und das fasziniert mich bis heute. Und die Anwendungsfälle sind in der Moderation, und das finde ich als sehr vielseitigen Menschen sowieso sehr interessant. Das kann von sehr kleinem Raum mit einer sehr kleinen Gruppe gehen bis zu einem Großevent mit Hunderten und mehr Menschen. Hat alles sehr unterschiedliche Charaktere, aber so breit ist Moderation und so breit lebe ich das auch, ja.
Absolut, ja. Also da müssen wir auch unterscheiden, wie du hast es gerade angesprochen, Frank, zwischen, ja grob gesagt, drei unterschiedlichen Formaten. Einmal gibt's ja auf der Bühne moderieren, ja, was du ja auch häufig machst. Das ist die sogenannte Showmoderation, würde ich jetzt mal sagen. Dann gibt es die Gespräche führen in einem Panel oder in einem Interview, in einer Interviewsituation. Das heißt also, man führt die Stimmen auch zusammen. Oder Denken führen, also so Facilitation machen wir ja auch oft. Das heißt, man führt Prozesse. Was ist denn so dein Lieblingsthema?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist tatsächlich ambivalent. Also im Sinne von wirklich Wirksamkeit sind mir die Gruppenprozesse, also die Facilitation oder die Prozessmoderation, ich glaube, das ist den meisten vom Sprachgebrauch her etwas näher. Also wo man eher in kleineren Gruppen, in Workshop-Gruppen an Themen arbeitet, wie Strategiearbeit, wie Innovationsarbeit etc., finde ich super interessant, weil in diesen kleineren Gruppen immer ganz viel entsteht, weil da ganz viel Energie im Raum ist, weil sich da auch ganz viel verändert. Die Eventmoderation oder Bühnenmoderation, die du ansprichst, hat einen ganz anderen Charakter, weil sie natürlich ein bisschen strukturierter ist. Es läuft meistens an einer klar definierten Dramaturgie entlang. Du bist in einer etwas anderen Verantwortung. Das heißt, du führst natürlich durch den Tag oder durch diese Dramaturgie durch, bist auch dafür verantwortlich, dass der rote Faden überhaupt da ist. Und ja, bist als Gastgeber, dieser Begriff finde ich sehr schön, der ist nicht von mir, sondern der ist von der Nicole Krieger, die hat ein Buch dazu geschrieben. Nicole Krieger hat mal als erfahrene Moderatorin die Moderatorenschule Baden-Württemberg gegründet, an der ich auch war in der Ausbildung, und die hat ein Buch geschrieben über die Gastgebermethoden. Das hat mich damals auch schon fasziniert. Und der Gastgeber oder die Gastgeberin, die sagt ja schon von der Haltung her viel aus, ne? Also es ist normalerweise nicht jemand, der sich so stark in den Vordergrund spielt, aber trotzdem seine Gäste einlädt und möchte, dass es den Gästen, sprich dem Publikum oder deinen Gästen auf der Bühne oder im Raum entsprechend gut geht und dass da was entsteht. Und die Elemente sind anders, die moderatorischen Elemente sind anders zwischen Bühne und Prozess oder Facilitation. Was sich aber durchaus so zusammenschweißt, sind drei Elemente. Für mich ist Moderation so ein Dreiklang aus Haltung, Kunst und Handwerk.
Aha, wieso denn Kunst? Das ist interessant.
Kunst ist auf jeden Fall etwas, weil du viele Dinge nicht planen kannst. Wenn du Moderatorin, Moderator bist, entsteht ganz, ganz viel plötzlich auch, auf das du einwirken darfst. Also es ist kein Berufsbild, wo man sagt, das ist jetzt stark reglementiert und es ist stark schrittweise und möglichst keine Veränderung, sondern es lebt ja gerade von dieser Veränderung. Es lebt auch von Stimmung, es lebt von Emotionen, von Beziehungsaufbau und ganz, ganz vielen Dingen. Und das aufzunehmen, ist aus meiner Sicht eine Kunst.
Verstehe.
Vielleicht manchmal auch eine Gabe, ne? Also das zu spielen, wahrzunehmen, auch mit allen Sinnen wahrzunehmen und immer da zu sein. Also du musst sehr präsent sein in so einer Moderation. Von daher, wenn ich so einen Tag Moderation hinter mir habe, weiß nicht, wie es dir geht, da bin ich immer erstmal platt.
Absolut.
Weil da so viel an Energie geflossen ist in beide Richtungen.
Ja.
Und das ist sicherlich ein Kunstwerk oder eine Kunst. Haltung ist es auf jeden Fall, wie ich schon sagte, dadurch, dass Moderation einfach, wir sagen heute so zu Neudeutsch Mindset, ne? Also eine andere Einstellung erstmal bedeutet im Sinne, dass du als Moderator aus meiner Sicht eher die gastgebende Haltung hast, also eher die Aufgabe, den Raum zu bereiten, wie man so schön sagt, den Gästen sozusagen auch, den roten Teppich würde ich, sagt man so in der Bühnenmoderation, aber es geht gar nicht so um den Teppich, es geht einfach darum.
Oder um die Farbe des Teppichs.
Genau, ne? Manchmal ist er auch nicht so rot. Es geht auch darum, einfach etwas zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, wo überhaupt eine gute Diskussion und ein Dialog entstehen kann. Und ich glaube, weil du mich auch eingangs gefragt hast, was fasziniert mich dabei? Ich finde diese Dialogformate, also wo Menschen in Beziehung kommen und sich austauschen, und Moderation ist ein Dialogformat und kein, sag ich mal, Einbahnstraßenformat. Moderation ist etwas, was mit Dialog zu tun hat, mit Verständnis und mit aufeinander eingehen. Und ja, das funktioniert nur, wenn du an Menschen Interesse hast, wenn du die Menschen gern hast, wenn du fasziniert bist. Und so ein notorisch neugieriger Mensch wie ich findet das eben gut. Und der letzte Punkt, Handwerk. Ja, es hat natürlich mit Methoden zu tun. Manche denken dann bei Moderation sofort an Methoden, die eingesetzt werden. Und gerade in der Prozessmoderation oder Facilitation gibt es einige, die sind notwendig. Aber sie sind aus meiner Sicht Mittel zum Zweck. Ja, also wenn du es nicht schaffst, mit Menschen Beziehungen aufzubauen generell oder gewisse, erstmal an deiner Haltung zu arbeiten, gewisse Grundthemen auch zu schaffen, dann kannst du so gut in deinem Methodenhandwerk sein, das wird irgendwie nicht gut rüberkommen.
Ja.
Und das zu vermischen, diese drei Komponenten, das macht den Reiz und die Faszination von Moderation generell aus.
Ja, und du hast wirklich wunderbar die Dinge zusammengefasst, Frank. Es ist jedoch wirklich auch nochmal eine Erfahrung, die man braucht, meines Erachtens. Die Leute meinen, es ist alles so leicht. Ja, ich stelle mich auf die Bühne oder ich stelle mich irgendwo hin, was ich manchmal noch schwieriger finde tatsächlich, wenn es um einen Entscheidungsprozess geht, da gut durchzumoderieren. Wenn man da auch die Alpha-Tierchen da hat,
ja,
dann da wirklich die Moderation beizubehalten, die Führung beizubehalten, das ist gar nicht so ohne. Da braucht man schon genug Erfahrung und auch gute, ja, Mittel und auch die Kunst, wie du vorhin sagtest, ja, auch mal flexibel zu reagieren. Das finde ich, aber das ist ja das Spannende dabei.
Ja,
ja, absolut. Da schließt sich die Frage an, woran merkt man denn, dass gut moderiert wird?
Ich glaube, man merkt, um es mal umzudrehen, wenn nicht moderiert wird oder nicht gut moderiert wird. Das macht manchmal den Charme von Moderation aus und leider, es ist ja nicht so präsent wie eine Keynote. Ja, also ich mache auch Keynote-Speaking, das ist nur mal ein anderes Metier. Moderation ist immer dann sehr wertvoll, wenn sie nicht so stark auffällt und trotzdem die Ziele und das, was man sich vornimmt mit dem Auftraggeber zusammen, wenn das erreicht wird. Ja, also eigentlich ist es dann brillant, wenn es meistens unauffälliger wirkt. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die trotzdem passieren, wenn man den Prozess führt und wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet und die Dinge tut. Aber solange die Menschen merken, aha, der Moderator drängt sich nicht so sehr stark in den Vordergrund und ist zu stark präsent, sondern er schafft mit uns etwas, was wir vorher, glaube ich, so mit uns selbst nicht geschafft hätten. Ja, also er gibt uns die Möglichkeit, er gibt uns den Rahmen. Manchmal führt er uns auch dadurch. Das ist immer davon abhängig, wie strukturbedürftig jetzt gerade die Runde auch gerade ist, abhängig vom Kontext. Das sind alles Dinge, wo man nicht unbedingt merkt, dass Moderation stattgefunden hat. Aber ich bin ein Freund von Wirksamkeit. Ja? Also ich möchte selber, dass wenn ich moderiere, dass ich am Ende des Tages den Eindruck habe, und darum sind die Feedbackrunden am Ende auch immer sehr wichtig, und dann nochmal zu reflektieren mit den Menschen, was hat sich jetzt wirklich getan? Hat sich irgendwas geändert an dem Tag? Und das ist unabhängig davon, ob du jetzt eine Kleingruppe hast mit 10 Leuten oder ein riesiges Event-Panel mit 500, 600. Das merkst du schon am Ende, wie viel Energie ist noch da und womit gehen die Menschen letzten Endes raus? Mhm. Ne? Und das ist immer für mich so ein wichtiger Lackmustest, um zu sehen, hat die Moderation das letzten Endes erreicht, ja, wofür ich eingekauft wurde, was letzten Endes auch zusammen mit dem Auftraggeber umsetzen wollte.
Ja, absolut. Es gibt ja auch Runden, die sind sehr anspruchsvoll. Man hat vielleicht nicht so viel Gelegenheit, sich vorzubereiten, oder der Auftraggeber lässt nicht so viel raus und es wird dann interessant und vielleicht sogar schwierig. Was war denn so deine schwierigste Moderation? Kannst du dich an die noch erinnern? Die ist bestimmt schon eine Weile zurück.
Ah nee, also das ist ja auch das Schöne. Es bleibt, weil es auch so flexibel ist, immer eine Lernerfahrung. Und tatsächlich schwierig, merke ich, wird es dann, wenn du in der Vorbereitung relativ wenig Zeit oder Möglichkeiten hast, entweder, wir bleiben jetzt mal im Prozess, also im Unternehmensumfeld, in der Gruppenmoderation zum Beispiel. Wenn du relativ wenig Möglichkeiten hast, warum auch immer, ne, weil manchmal kommen Anfragen relativ kurzfristig auch rein. Wenn der Auftraggeber schon gewisse Kontakte blockt oder Vorbereitung blockt und sagt, na ja, das machen wir selber oder wir geben hier und alles so vorbereitet auf dem Pizzateller sozusagen und sie müssen nur noch dahin kommen und moderieren. Das ist für mich erstmal nichts, was mit Augenhöhe zu tun hat und ist auch für mich nicht das, was eine gute Moderation so aufwendig und damit auch professionell macht. Also
es gibt ja einen Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns vielleicht mal beauftragen, bitte gebt uns so viel wie möglich Informationen vorab. Genau.
Ja, absolut. Also Information ist natürlich eine Hohle und eine Bringschuld. Also das heißt für mich normalerweise in der Vorbereitung, ich führe mindestens mindestens erstmal ein Telefonat mit dem Auftraggeber. Da geht es um Zielsetzungen, da geht es um Ablauf, da geht es um viele, viele Dinge in der Vorbereitung. Da gibt es natürlich auch Checklisten in der Vorbereitung. Es gibt so eine klassische Daumenregel in der Moderation, die sagt, wenn du einen Tag moderierst, hast du mindestens 3 Tage Vorbereitung. Ja. Also 3 zu 1. Und ich habe das früher nicht geglaubt, weil ich auch so, ne, so als Führungskraft gedacht habe, wieso, ich gehe doch jetzt in den Termin und dann moderiere ich da frei vom und dann geht's weiter. Das hat aber mit der eigentlichen professionellen Moderation nicht so sehr viel zu tun, weil du, wie gesagt, ja noch viel, viel, also normalerweise gerade in der Prozessmoderation viel, viel mehr noch zu beachten hast im Sinne von Vorbereitung, Raumvorbereitung. Du arbeitest ja mit Materialien, mit Moderationsmaterialien normalerweise. Also das ist nicht mal eben, es fällt uns jetzt gerade ein, sondern gerade von der Wertigkeit der Aufträge, das sind meistens Strategie-Meetings, Innovations-Meetings, also da geht so ein bisschen was.
Absolut.
Also das darf dementsprechend auch gut vorbereitet werden.
Wollte ich aber gerne noch wissen, was gab es denn für eine Situation, die für dich wirklich schwierig war, wo du selbst auch als Profi ins Schleudern gekommen bist? Du bist nämlich da jetzt gut rum.
Ja, ich habe, ich merke gerade, ich bin gut rumlaviert um das Thema, ne? Ja, ich fühle da gerade mal in mich rein. Also es gibt immer wieder Situationen. Ich hatte mal, nee, ist noch gar nicht so lange her, von daher, das resoniert noch sehr stark in mir. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Peer-Coaching-Moderation, wie man das so schön nennt, also eine Runde von Führungskräften, wo wir über ein Tagesthema gesprochen haben, also ein definiertes Thema über den Tag. Und es ging, glaube ich, über, wie sollte es anders sein, künstliche Intelligenz, ne? So ein aktuelles Thema und über die Updates in den Unternehmen. Da wollten wir uns austauschen. Ich war schon gerade am Anfang so mitten im Intro und war sehr stark schon bei mir in der Struktur und habe geguckt, naja, und ich merkte schon, irgendwie war es ein bisschen sämig am Anfang. Und das hat.
Was meinst du damit?
Ja, sämig, dass ich so gespürt habe, so an den Beiträgen in der Runde, das ist so, also so zurückhaltend.
Okay.
So, ich habe gedacht, gerade dieses Thema, das muss doch ein bisschen mehr hier Emotionen erzeugen, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Es lässt ja keinen irgendwo kalt, ne? Also man hat ja durchaus eine Meinung dazu in die eine oder andere Richtung. Und ich habe das dann aufgenommen und hab das einfach gespiegelt. Ich habe einfach gesagt, jetzt mal unabhängig jetzt hier von der Agenda, die wir gerade durch. Ich spüre gerade, das habe ich dann auch so gesagt, ich spüre gerade, hier ist irgendwas, ich spüre gerade bei euch, da ist irgendwas.
Mhm, gut, ja.
Und ich fühlte mich selbst total unwohl, weil ich habe das gespürt und irgendwas in mir hat gesagt, das irgendwie läuft es gerade nicht so, wie es läuft. Und ich habe da eine Pause gemacht und dann gucken die alles so und ich merkte schon, die hatten vorher alle schon miteinander gesprochen und hatten sich ausgetauscht und ich wusste nicht warum.
Okay.
Und nach der Pause erzählte dann.
Also du hast eine Kaffeepause gemacht?
Nee, ich hab eine rhetorische Pause gemacht.
Ach so, okay.
Ich habe einfach mal geschrieben, ne? So, und in dieser Pause öffnete sich dann plötzlich jemand der Führungskräfte und erzählte seine Geschichte, die ihm gerade passiert war, ist noch gar nicht so lange her. Ich mache mal long story short.
Ja.
Über Weihnachten gab es bei ihm eine gesundheitliche Thematik. Da war Herzrasen mit dabei. Da war sehr viel Unwohlsein mit dabei. Und also wirklich Krankheitsthemen auch, die unterschiedlichen Zusammenhängen waren. Im beruflichen Kontext, im privaten Kontext auch. Und er war sehr offen. Und ich ließ den einfach seine Geschichte erzählen, weil ich den Eindruck hatte, das braucht jetzt Raum. Weil alles andere war Quatsch und ich hatte auch den Eindruck, dass alle anderen außer mir schon involviert waren.
Okay.
Und so hat sich für mich diese sehr erstmal unangenehme Situation, dass das gar nicht voranging und ich wusste nicht warum, umgekehrt in etwas, was wie so ein, weißt du, wie so ein Brustlöser war.
Absolut.
Er sich geöffnet hatte und ich auf den Eindruck hatte, dass an dem Punkt, wo das raus war und wo sein Thema und seine Geschichte raus war, da konnten wir wieder an der Sache arbeiten. Und sowas ist halt, wo ich sage, ja, Flexibilität und auch diese, da dein empathischer Radar geht immer vor deiner Sache.
Absolut.
Und das ist mir da wieder bewusst geworden. Und vielleicht noch eine zweite Geschichte.
Lass mich da nochmal kurz einhaken. Genau, weil das finde ich einen sehr wichtigen Part, dass der Moderator, ich sagte es ja eingangs, der muss den Raum halten können. Und das klingt so abgehoben vielleicht, aber es geht ja wirklich darum, auch den Raum zu spüren und zu spüren, was ist denn da gerade los, ja? Und das dann aber auch den Mut zu haben, das anzusprechen und dann auch es aushalten zu können, dass Themen kommen, mit denen wir nicht jeden Tag zu tun haben, ja? Es ist wirklich schwerwiegende Themen. Es gibt ja, das habe ich auch schon erlebt, es ist wirklich Tod eines nahen Angehörigen etc. Solche Themen bewegen uns ja auch als Menschen und das ist spürbar, wenn sowas mal im Raum steht und andere das wissen. Und das ist wirklich die Chance auch für den Moderator, das aufzugreifen, wenn er es denn spürt oder sie, das dann wirklich zu thematisieren im Rahmen dessen, wie das angemessen ist für diese Gruppe natürlich. Aber das ist so, so wichtig, weil sonst kommst du mit dem eigentlichen Thema überhaupt nicht voran. Weil da steht ja der sogenannte Elefant im Raum, den niemand ansprechen will. Und dann geht das überhaupt nicht voran. Ja, genau.
Genau. Und da vielleicht auch einer meiner großen Fails und auch der Tipp an die Führungskräfte, die diesen Podcast hören. Also mir ist es auch mal passiert und auch in einem klassischen, damals im Unternehmenskontext in Moderation, dass ich mich sehr stark genau an der Struktur gehalten habe, ne? Dass die Agenda und Begrüßung und dann geht sofort in den ersten Themenpunkt, zweiten Themenpunkt und so weiter und so fort. Der Einstieg in eine Moderation ist so extrem wichtig, weil du hast es gerade genannt, also sag mal in unserem Sprachraum den Raum halten, fragen mich manchmal, also ich habe ja mal so mittelständische Geschäftsführer manchmal, die fragen, was heißt denn das Raum halten, ne? Also die haben auf Deutsch. Das hat ein Stück weit erstmal damit zu tun, dass du wahrnimmst wie und auch spürst, wie der Zustand deiner Leute in der Gruppe sind. Ja, und nicht nur das spürst, sondern dem auch erstmal einen Raum gibst. Also in der Facilitationssprache oder generell der Prozessmoderation nennen wir das ja den sogenannten Check-in. Und der Check-in ist eine Phase, die ich früher, da bin ich früher drüber gebügelt, ja. Ich gedacht habe, aber das ist ja, was ist das, ne? Also das ist irgendwie Ringelpiez oder da geht's ja nicht um die Sache. Lass uns gleich zur Sache kommen, ne? So, wir sind aber keine Sachmenschen, sondern wir haben Emotionen, wir bringen hier alles in so einen Termin mit ein. Insbesondere auch solche Themen wie private Themen etc. Und gerade im Bereich der Prozessmoderation, wo du dich ja sehr intensiv über Themen unterhältst, ist es so wichtig, am Anfang, wie gesagt, die Grundlage zu legen, dass zumindest du den Eindruck hast, dass alle überhaupt in dem richtigen Zustand sind.
Ja.
Also Stichwort Zustandsmanagement, dass man miteinander zusammenarbeiten kann. Weil wenn du Fälle drin hast, die sagen, ich bin ja gerade völlig out oder ich bin mit meinen Themen gerade ganz woanders, was ich bei vielen Führungskräften gerade habe, weil die, ne, also Oberkante, Oberlippe mit einigen Bereichen sind, dann brauchst du nicht zum Beispiel in einen Innovationsprozess einzusteigen, wenn der Zustand auf -3 ist.
Ja.
Und diesen Fehler habe ich oft als Führungskraft damals begangen, dass ich das übergangen habe, diese wichtige Phase, und habe mich dann am Ende gewundert, dass die Ergebnisse nicht so da waren, wie sie sind, oder man irgendwas so ein Stück weit inhaltlich reingedrückt hat, ne, was du eigentlich nicht wolltest. Aber Kreativität anzapfen, Innovation anzapfen, das kriegst du wirklich nur hin, wenn du darauf Acht gibst, und darum ist das extrem wichtig.
Ja. Kleine Anekdote auch von mir an der Stelle, wirklich nur eine Mini-Kurze. Ich hatte mal eine Gruppe vor vielen Jahren, 20 Jahre ist das schon her, in Hannover, und der Manager dieser Gruppe, es waren alles Führungskräfte, wollte denen so ein bisschen ein Schnippchen schlagen. Die meisten von denen waren Hannover-Fans. Ja, und an dem Tag war auch ein Spiel, und der hat genau an dem Samstag hat der ein Training angesetzt, beziehungsweise so eine Moderation, und dann waren die alle wirklich nicht sehr willig. Bis ich dann herausgefunden habe, was da los ist, ja. Und das war natürlich nicht besonders produktiv, dieses Treffen. Ja, genau.
Da wäre es vielleicht besser gewesen, den Termin in die Lounge von Hannover 96 zu switchen, zumindest für einen gewissen Teil.
Das wäre doch gut gewesen, genau. Ja, also es muss einfach die Voraussetzung da sein und auch die Bereitschaft der Beteiligten, da mitzuwirken. Da sind wir schon mal beim Thema wieder professionell auftreten, auch als Moderator. Was machst du denn mit Vielrednern? Die soll es ja auch geben.
Also erstmal habe ich mit Vielrednern grundsätzlich kein Problem. Das ist auch eine Haltungsfrage. Also erstmal die positive Seite von Vielrednern ist, dass sie den Anspruch haben oder die Idee, etwas einzubringen.
Ja.
Ob das jetzt Substanz hat, ist was anderes. Sie reden halt viel, aber das ist nun mal Teil ihrer DNA und manchmal müssen sie einfach auch was loswerden. Also insofern hat das erstmal etwas völlig Wertungsfreies. Natürlich wird es dann problematisch, wenn Vielredearten weniger dazu passt, wenn es keine Substanz mehr hat und wenn es wirklich nur dazu drängt, irgendwelche anderen Beiträge auszudringen oder die ganze Veranstaltung für sich zu kapern. Ne? Das gibt's ja dann auch. Oder es gibt dann auch so Fälle, die dann anfangen, die Moderation zu übernehmen.
Ja, ja.
Dann, ja oder das wollen. Und da fängt viel Reden an, sozusagen etwas schwierig zu werden. Ich gehe mit viel Rede, also sagen wir mal so, ich versuche das auch und dazu dient auch Vorbereitung, aber auch Führung dann im Prozess dadurch einzudämmen, in Anführungsstrichen, dass ich einfach Elemente, und das ist auch so ein etwas methodischer Ansatz, Elemente einbaue, wo es erstmal nicht darum geht zu reden, sondern zu schreiben. Ne? Also Gedanken vielleicht erstmal zu Papier zu bringen. So, also das klassische Journaling oder man kennt das sicherlich auch, dass man erstmal ein paar Ideen nicht einfach anfängt, in Anführungsstrichen rauszublasen. Das kann man tun, sondern dass man vielleicht erstmal sich 5 Minuten nimmt und über eine Leitfrage nachdenkt und die Leute und Menschen im Raum das mal notieren lässt, was sie so für Ideen haben. So, das bringt schon mal erstmal ein bisschen Ruhe in den ganzen Prozess. Und insbesondere die ruhigen oder eher, das muss nicht unbedingt Introvertierten sein, aber zumindest die Menschen, die sich jetzt aktuell noch nicht so richtig äußern können oder auch Zeit brauchen, kriegen damit erstmal die Möglichkeit, auf ihre Art und Weise sich dem Thema zu nähern.
Genau, die wollen wir ja auch hören, weil die Lauten sind ja eh schon auf der Bühne, in Anführungszeichen, sage ich ja immer wieder. Und ich möchte gerne auch mit meiner Arbeit hier diejenigen stärken, die vielleicht nicht sofort auf die Bühne springen, wenn es heißt, wer möchte denn als nächstes präsentieren, sondern die sich eher zurückhalten und dann nicht mehr drankommen.
So ist es.
Und die müssen wir aber auch hören, weil die oft interessante Ideen haben.
Richtig. Und also da helfen auch aus meiner Sicht unterschiedliche Dinge. Das kann, also ernst, was immer hilft, ist natürlich, und das ist dein Job als Moderator oder Moderatorin, dass du einen Prozess oder eine Methodik auch einlädst, in der auch Timeboxing zum Beispiel durchaus sinnhaft ist. Also wenn ich Vorstellungsrunden klassischerweise mache, und Vorstellungsrunden sind prädestiniert für Vielredner, weil die haben immer viel vorzustellen und viel über sich zu erzählen etc., dass du da klassisches Timeboxing machst. Also du sagst, wir machen jetzt in diesem Teil, gibt es jetzt viele Beiträge, jeder hat zum Beispiel 3 Minuten und ich werde auch nach 3 Minuten, wird ja ein Gong ertönen. Also das, ne, dass du das auch anmoderierst und aus der Gruppe klar machst, dass hier also ein Regelwerk folgt, nicht um die Gruppe in irgendeiner Form zu stören, sondern damit jeder die gleichen Rahmenbedingungen hat. Das heißt, auch der Vielredner kriegt nach 3 Minuten einen Gong, was für sie meistens sehr störend ist, aber sie kriegen damit ein akustisches Zeichen, manchmal auch eine Hilfe, wo sie sagen, interessant, wusste ich ja gar nicht, mir fällt gar nicht auf, wie viel ich hier eigentlich rede.
Das hilft ja alles nichts, ja. Man muss es ein bisschen eingrenzen, ja.
Ganz genau. Und es ist manchmal sehr lustig, dass dann eben die Vielredner, wo sie dann die Vorgabe 3 Minuten bekommen haben, interessanterweise manchmal es auch in 3 Minuten hinbekommen und sich selbst disziplinieren. Also das ist so eine Thematik. Und die andere Thematik, wenn du jetzt im Fluss bist, ne, und du hast so einen Vielredner vor dir oder auch in dem Großevent, der ist gerade so in Wallung, dann finde ich es ganz spannend, so als eine Idee mal so einen Perspektivenwechsel zu machen.
Ja.
Also Perspektivenwechsel heißt, ne, wie schaut das eigentlich aus, wenn du jetzt mal die Gegenperspektive, also wertschätzen, ne, super interessant, wertvoller Beitrag, aber wenn die jetzt mal oder sie, wenn sie jetzt mal die Gegenperspektive einnehmen zu dem, was sie jetzt dort haben, wie wird die aussehen? Was passiert, wenn du die Frage stellst, kommt dir aus dem Kommunikationsprozess in einen Denkprozess. Das heißt, er kann nicht gleichzeitig denken und die meisten können das nicht, ja, also gleichzeitig denken und reden.
Nein, denn sie sind geübte Rhetoriker und Rhetorikerinnen.
Das kann, die hast du immer möglicherweise dabei, aber selbst die kriegen dann erstmal die erste Aufgabe, ja. Und natürlich, es gibt auch da gewisse Stufen, wo man dann irgendwann freundlich dann auch darauf hinweisen kann, dass das in dem Themenkontext, glaube ich, jetzt allen, dass das auch geklärt ist und dann kann man auch weitergehen. Also aus meiner Sicht, da gibt es so viele Dinge, die zu einem Thema gehören. Es sind auch manchmal kleine handwerkliche Themen, Thema Moderation, Stichwort Eventmoderation oder auch in der größeren Prozessmoderation. Wenn du dann zum Beispiel ins Publikum gehst, du hast eine Publikumsfrage oder hast eine Diskussion und gibst dein Mikro ab, hast du keine Kontrolle mehr.
Ja.
Ja, also das ist auch ein klassisches Stilmittel natürlich in der Form von Körpersprache, dass immer der, der das Mikro hält und hat, hat das er und er kann es irgendwann wegziehen, weil dann ist Luft weg. Ja, wenn aber jemanden im Publikum, darum auch da der Tipp, behaltet euer Mikro, ne, weil es ist auch ein Führungsinstrument, das euch gehört, gebt das nicht ab, sondern wenn du es nämlich einem Vielredner abgibst, dann hast du die Herausforderung, es wieder, also nicht nur ihn einzufangen, sondern auch dein Mikrofon wieder einzufangen.
Ja, genau.
Dann doppelte die Herausforderung.
Guter Punkt, ja, absolut. Es ist wie ein Talking Stick dann an der Stelle.
Genau.
Lieber Frank, ja. Sehr wertvoller Tipp. Jetzt hast du schon erzählt, dass du, oder ich habe es ja auch in der Anmoderation gesagt, dass du früher technisch viel unterwegs warst. Du warst als Führungskraft auch tätig und jetzt mehr und mehr als Moderator und Facilitator oder Prozessbegleiter. Ich habe so gehört oder ich habe aus dem ganzen Diskurs jetzt inzwischen gehört, dass du auch gesagt hast, früher warst du eher technokratischer oder eher sozialen Daten, Fakten orientiert, was ja nicht schlecht ist. Ja, wir brauchen das ja auch. Ich sag immer, wenn man Deutschland so schimpft, dass wir alle so ingenieursgetrieben sind, ich finde, das ist sehr gut, dass wir so sind. Ja, aber es braucht halt auch den anderen Teil, den wir vorher diskutiert haben, auch den Teil, dass du spüren kannst als Moderator oder als Führungskraft auch spüren kannst, da ist gerade was im Busch, ja, und das muss man ansprechen. Hat sich da was gewandelt im Laufe der Zeit, Frank, bei dir selber?
Also wie ich das schon angesprochen habe, es hat sich einiges geändert.
Hoffentlich, ne, hat sich einiges
geändert. Es hat sich einiges geändert. Der ein oder andere entwickelt sich auch persönlich. Ja? Also das ist auch das Schöne an der Moderation. Es ist auch sehr viel, nicht nur Organisationsentwicklung, die du da betreibst, gerade in der Prozessmoderation, sondern auch natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Aber konkret, das Thema Moderation hat für mich einen ganz, ganz große Nähe zur Führung. Und zur Führungskompetenz.
Ja, absolut.
Ich glaube und bin davon überzeugt, dass gerade jetzt in der digitalen Zeit, wo es, also je digitaler es wird, umso mehr ist Präsenz und ist gerade Beziehungen zwischen Menschen noch viel wichtiger. Und der Job einer Führungskraft, jetzt gerade mal, wenn wir uns so Meta-Eindrücke wie künstliche Intelligenz etc., also große Treiber anschauen, die haben deswegen eine große Wirkung, weil eine Führung noch stärker sich darauf konzentrieren wird, wie ich die Menschen mitnehme, wie ich in Gruppenprozesse, insbesondere Beteiligung, noch stärker herausarbeite. Also auch, ich sage immer, die Schwarmintelligenz aus so einer Gruppe herausarbeite. Und das kann ich natürlich nicht klassisch dogmatisch in einem klassischen Führungsstil top-down, ne, so wie das früher war, einer geht vor und alle anderen laufen hinterher. Das wird heute nicht mehr unbedingt akzeptiert, generationenunabhängig übrigens.
Gut. Nicht mehr.
Und Gott sei Dank. Und das wird in Zukunft noch mehr da sein. Das heißt, die moderatorischen Qualitäten werden im Führungsbereich aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger werden. Was nicht heißt, dass, und das ist auch wieder, das ist so klassisch wie der Spruch, Führungskraft als Coach. Ja, dann plötzlich ist die Führungskraft nur noch Coach. Nein, das ist ein Element deiner Führungsaufgaben. Ja. Warum ist Führung so super interessant? Weil natürlich, du hast manchmal die Situation, wo du Coach bist, du hast moderatorische Bereiche dabei, ja, und manchmal wirst du auch manchmal dogmatisch eine Entscheidung treffen müssen und dürfen weiterhin, weil es deine Aufgabe erzeugt. Aber diese Elemente der Moderation und auch des Coachings, also diese sehr beziehungsorientierten Themen, die werden aus meiner Sicht noch viel stärker werden in der Führungsarbeit. Und von daher glaube ich, dass wir gerade als Moderatoren und auch Prozessmoderatoren da so ein Stück weit auch helfen können, auch vielen Führungskräften helfen können, an der Stelle ihnen Haltung, Kunst und Handwerk auf den Weg zu geben, dafür ihre Führungsarbeit noch professioneller, noch wirksamer zu werden.
Wow, das war ein schönes Abschlusswort, Frank. Haltung, Kunst und das letzte war das Handwerk. Genau, das brauchen wir nicht nur für Moderation, sondern auch für Führung. Und ich kann es nochmal sagen, professionell auftreten heißt nicht viel zu sprechen, sondern Gespräche wirksam zu gestalten als Moderator. Lieber Frank, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind schon wieder fertig heute mit unserem Podcast.
Die Zeit fliegt.
Die Zeit rennt, ja, wirklich wahr. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute. Weiterhin viel Erfolg bei deinen Moderationen.
Vielen Dank, Silvia. Hat mich sehr gefreut, dass ich Teil dieses Podcasts und dieses tollen Gesprächs sein durfte. Vielen Dank.
Schön. Vielleicht magst du jetzt ein persönliches Speaker-Coaching buchen. Schau gern auf meiner Homepage rein. Ich freue mich auf dich. Deine Silvia B. Pitz.